Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 6. Februar 2025 mit der neuen gedruckten Ausgabe der Weltwoche. Markus Ritter hier auf dem Titelbild abgebildet, der im Moment noch aussichtsreichste, favorisierte Kandidat der Mittepartei für die Nachfolge von Viola Amherd. Er kommt hier als, ja, bodenständiger, eigenständiger, nicht ferngesteuert wirkender Sachpolitiker, als Pragmatiker mit bürgerlicher Ausrichtung rüber. David Biener hat sich mit ihm unterhalten und für mich ist dieser Markus Ritter im Moment ein Hoffnungsträger. Ich könnte mir vorstellen, dass mit ihm im Bundesrat tatsächlich greifbar würde, dass dieser unselige Plan, die Schweiz da anzudocken an die Europäische Union, dass dieser Plan noch rechtzeitig und zwar vom Bundesrat beerdigt werden könnte, dies auch vor dem Hintergrund der kritischen Stimmen, die wir aus den Wirtschaftsverbänden, vor allem auch von Economy Suisse, das lässt aufhorchen, gehört haben. In der gleichen Ausgabe übrigens auch ein Gespräch mit Guy Parmelin in der neuen Rubrik Wirtschaft und Erfolg. Marcel Odermatt hat ihn getroffen. Er sagt von sich, Guy Parmelin, ich bin der Beweis, dass man als Lehrling auch Bundesrat werden kann. Wir unterhalten uns ja jede Woche mit Führungspersönlichkeiten aus der Schweiz über ihre Rezepte, über ihre Vorstellungen, über ihre Erfahrungen, das Know-how, wie man erfolgreiche Lebenszusammenhänge organisieren kann. Und Guy Parmelin, der vielfach unterschätzte, gilt als stiller Schaffer im Bundesrat, hat aber da auch schon wirksame Freihandelsabkommen ausgehandelt. Ulrich Wille, die größte Schweizer Politintrige des 20. Jahrhunderts, ein historischer Text von Christoph Mörgeli, der General, der Weltkriegsgeneral 1914 bis 1918, den wollten sie absägen mit einer Ärzteintrige. Es ist dann allerdings nicht gelungen. Hexenjagd gegen Netanyahu. Der internationale Strafgerichtshof von Den Haag ist rassistisch und korrupt. Francis Pike, der Autor, mit einer Intervention. Aktuell brisant vor dem Hintergrund, dass in der Schweiz die Diskussion läuft, was würde passieren, wenn Benjamin Netanyahu, der israelische Ministerpräsident, in unser Land käme. Müssten dann die Behörden ihn ausliefern an Den Haag, weil dort ein Haftbefehl liegt, ein Haftbefehl allerdings von einem Gericht, das Israel gar nicht anerkennt, genauso wenig wie die Chinesen, die Russen und die Amerikaner. Dieses Gericht ist eine Scharade und die Amerikaner haben ja auch einen Gesetzesartikel, der es ihnen erlauben würde, einzugreifen, militärisch in Holland, sollte je ein amerikanischer Staatsbürger dort ausgeliefert werden. Ich kann ja verstehen, dass man diese Strafjustiz vor allem natürlich auch nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs hochhalten möchte, aber die Vorstellung, dass man die Außenpolitik auf eine juristische Ebene heben könnte, das halte ich für reichlich naiv, das funktioniert nicht und vor allem muss man sich immer auch die Frage stellen, was bringen solche Tribunale, vor allem auch in Kriegszeiten, das führt ja nur dazu, dass sich die Situation verschlimmert, dass sich allenfalls die Angeklagten radikalisieren, das bringt nichts, das ist Gesinnungsethik, die da produziert wird, um es nur ganz knapp hier anzudeuten. Schwedens Corona-Erfolg, wir verzichteten auf Maskenpflicht und Lockdowns, zu Recht, wie wir jetzt sehen. Anders Tegnell, der Staatsepidemiologe in der Schweiz, extrem kritisiert, auch vor allem von den Mainstream-Medien. Die Schweden sind ja den liberaleren Weg da der Corona-Politik gegangen und der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Aber was haben unsere Zeitungen, was haben unsere Journalisten, auch unsere Politiker gezetert? Wir haben die Schweden immer verteidigt hier in der Weltwoche, aber ich musste mir auch allerlei Beschimpfungen gefallen lassen. Viele weitere Artikel noch in dieser Ausgabe Recherchen, aber lassen Sie sich überraschen, die donnerstägliche Wundertüte der Weltwoche mit der größten Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Männer schießen mit Sturmgewehren um sich, Ermittlungen laufen. Die belgische Polizei sucht nach bewaffneten Männern, nachdem eine Schießerei vor einer U-Bahn-Station im Zentrum von Brüssel gemeldet wurde. Es müsste korrekterweise heißen, hier in der Schlagzeile gemeldet worden ist. 20 Minuten. Was ist in Europa los? Was ist in der Europäischen Union los? bewaffnete Bandenschießereien am helllichten Tag in Holland musste der damalige Ministerpräsident Mark Rutte, heute NATO-Generalsekretär, ja, von Bodyguards speziell bewacht werden, weil ein Bandenchef, ein Ganglord, ihn zum Abschuss freigegeben hatte, die öffentliche Ordnung verlottert. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das hat mit der Europäischen Union zu tun. Die EU ist eine Fehlkonstruktion. Immer mehr Leute merken das, immer mehr Politiker treten auf den Plan. Und es ist kein Zufall, dass die EU-kritischen Parteien in ganz Europa an Auftrieb gewinnen. Auch und gerade sogar in Deutschland, das ja eine ganz besondere Beziehung zur Europäischen Union pflegt. Die AfD, diese sehr spezielle, aus der Wiedervereinigung hervorgegangene bürgerliche rechte Oppositionspartei, sie hat sogar die Möglichkeit eines EU-Austritts in ihr Programm geschrieben. Also wie verrückt ist es, wenn der Bundesrat erwägt, sich an diese EU, die ja von den EU-Mitgliedern selber zusehends in Frage gestellt wird, die Schweiz an diese dysfunktionale, offensichtlich dysfunktionale EU anzudocken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, hier Brandmauern zu errichten, institutionelle Brandmauern gegenüber diesem Problemherd EU, der immer mehr zutage treten lässt, was eben falsch läuft. Das sind ja Schockmeldungen, die wir da sehen. Dann ein Ärgernis, das mir auch von unserer Leserseite hier zugeschickt wurde, eine Meldung. Und ich habe mich also auch aufgeregt, den Kopf geschüttelt. Europarat Grundlagen geschaffen, Alain Berset organisiert Putins Tribunal. Danke vielmal, sage ich da unserem ehemaligen Schweizer Bundesrat, der sich jetzt da in seiner Rolle am Europarat an die Spitze jener stellt, die Wladimir Putin vor Gericht bringen wollen. Ich weiß, das ist der Wunsch von vielen, vor allem von jenen, die in der Dämonisierung des russischen Präsidenten gewissermaßen einen willkommenen oder auch einen ja herbeigesehnten Anlass sehen von den Fehlern, die vielleicht auch auf der westlichen Seite gemacht wurden, in diesem ganzen Ukraine-Konflikt abzulenken. Mir ist das suspekt, dieses Denken in Feindbildern. Und das heißt nicht, dass man das gut findet, was da dieser betreffende Präsident macht. Aber dass jetzt eben diese Justiz hier, der Europarat, in Erscheinung tritt und einen Präsidenten da vor Gericht zerren will, ja, wollen Sie dann auch den Netanyahu, der in Den Haag angeklagt ist, Putin übrigens auch, wollen Sie den auch vor Gericht bringen? Das ist eine Moraljustiz, eine Politjustiz, die in laufende Kriege eingreift. Und ich sage Ihnen, bei allem Verständnis für die Empörung der Leute, und da werden vielleicht auch einige jetzt den Kopf wieder schütteln, die werden das interpretieren als Verteidigungsrede für Putin, das ist es überhaupt nicht. Es ist eine Kritik an diesen Institutionen, vor allem auch an diesem Europarat, der ja gerade auf der Justizseite immer wieder bewiesen hat, dass er übergriffig wird, auch gegenüber der Schweiz. Das bringt einfach nichts. Das ist aus der moralischen Empörung heraus geboren. Das sind die Gerichtshöfe der Moral. Und wenn man in einem Krieg steht, dann muss man alles daran setzen, diesen Krieg zu beenden. Und diese Art von Justiz, dieses Tribunal, das ja nur ein Schautribunal ist, die haben gar keine rechtsverbindliche Kraft, selbst wenn das zustande käme. Dazu braucht es aber noch die Erlaubnis auch der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ja keine glaubwürdige Sache, das wird nicht akzeptiert. Und das verstärkt auf der russischen Seite nur den Eindruck, den sie sowieso haben, dass eben der Westen tief drinnen die Russen verachtet, und wir aktivieren damit eine politische Einstellung, die eben gerade den Europäern überhaupt nicht passen kann und aus der auch nichts Gutes hervorwachsen kann. Und Alain Berset ganz vorne dabei, da befällt einen sowieso ein ganz gschmuches Gefühl, dass hier eben ein Schweizer bei dieser neutralitätswidrigen Aktion, ausgerechnet ein Schweizer, ganz vorne dabei ist. Dann hören wir aus Weinfelden, Kanton Thurgau, da gründet ein Chauffeur eine islamische, die Islamische Volkspartei Schweiz, als Reaktion auf die angeblich anti-islamische Rhetorik der SVP. Muss ich Ihnen sagen, ich kann das nicht hören, diesen Vorwurf der anti-islamischen Rhetorik. Also wenn islamische Kreise mit dem kommen, dann muss ich einfach sagen, Entschuldigung, bei allem Verständnis dafür, das Problem dieser anti-islamischen Rhetorik hat nicht mit der SVP zu tun, sondern sie hat vor allem damit zu tun, dass im Namen des Islam halt fürchterliche Terrorgräueltaten verübt worden sind. Das sind diese radikal-islamistischen Organisationen und mit denen muss man sich auseinandersetzen. Und da sind mir zu viele Muslime in der Distanzhaltung. Sie sagen, ja, mit dem haben wir überhaupt nichts zu tun, wir können auch nichts dagegen machen. Dafür kann man sogar noch ein bisschen Verständnis aufbringen, weil tatsächlich auch viele Muslime Opfer dieses radikalen Islamismus sind. Aber dass man deswegen jetzt eine Partei gründet, um die SVP anzugreifen, die als eine der wenigen Parteien in der Schweiz, vielleicht als einzige, den Mut hatte, hier auch etwas die Verträglichkeitsfrage zu stellen, welche Form von Islam, in welche Form des Auftretens kann der Islam in der Schweiz überhaupt in Erscheinung kommen, akzeptieren wir Minarette oder eben nicht, man hat da Volksabstimmungen durchgeführt und dagegen möchte jetzt diese Partei antreten. Ihre Forderungen sind Vielfalt, Anerkennung und Teilhabe aller Bürger in der Schweiz, die pauschalisierende und polarisierende Haltung der etablierten Parteien werde den Anforderungen der sich wandelnden Gesellschaft nicht gerecht. Das Programm beinhalte über 30 Punkte. Gefordert werde etwa ein herkunftssprachlicher Unterricht, ein garantierter Ausbildungsplatz, eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kitaplätze, eine konsequente Umsetzung der Klimaziele, kostenlose ÖV-Tickets, eine zinsfreie Wirtschaftsordnung, die Behebung des Fachkräftemangels durch qualifizierte Einwanderung sowie ein flächendeckender Mindestlohn, Sozialismus und Islam, Islamsozialismus. Also das ist vermutlich das Letzte, was die politische Schweiz in der aktuellen Situation noch gebraucht hätte. Große Aufregung in den Medien über den neuen amerikanischen Präsidenten. Ja, einen Präsidenten, der mit Fantasie und Vorstellungskraft in sein Amt hineinsteigt, geradezu wirbelt mit einem Sperrfeuer, könnte man fast sagen, von Vorstößen und Dekreten. Und jetzt besonders Erregung löst aus seine Idee, den Gazastreifen zu übernehmen. Eine Art Riviera, eine Mischung aus Mar-a-Lago und Silicon Valley aus dem Gazastreifen zu machen. Das wird jetzt verteufelt und da gibt es sicherlich gute Argumente dafür, das zu verteufeln. Aber mich verblüffen solche Vorstöße. Ich finde das eben interessant, wenn hier ein unkonventioneller Politiker bei dieser völlig festgefahrenen Situation sagt, wir durchschlagen diesen gordischen Knoten. Und das ist ja nur eine Facette des Wirkens von Donald Trump. Wir hören täglich, es ist ja schwierig, das alles einzuordnen, überhaupt nur zu erfassen, wie sein Kompagnon Elon Musk da mit der ganz großen Kettensäge bei der Bürokratie aufräumt. Natürlich ist das alles filzgefährdet, Interessenskonflikt gefährdet, aber bevor wir uns darüber aufregen, müssen wir vielleicht uns etwas konzentrieren auf die Europäische Union und das, was die Schweiz von dieser Europäischen Union übernimmt. Ich habe in einer Sondersendung gestern die EU als eine Art gläsernes Pharaonengrab bezeichnet mit wandelnden Mumien, die eben die Europäische Union selber mumifizieren in einem Kokon von bürokratischem Wahnsinn. Und da kann man nicht einfach nur zuschauen und glauben und hoffen, dass es gut herauskommt. Trump beweist, dass eben all diese Ausreden und diese Ausflüchte unserer Politiker, das geht nicht, das kann man nicht, dass das eben nicht stimmt. Er schafft auch illegal sich in den USA aufhaltende Migranten aus. Da hören wir auch den ganzen Tag hier bei uns, das sei absolut unmöglich, die Amerikaner bringen das. Also wird diese Initiative, dieser Wirbelwind, der wird sicherlich auch hier einiges ins Wanken bringen. Es gibt ja auch die Befürchtung, dass Donald Trump den bürgerlichen Parteien in der Schweiz schaden könne, weil den Schweizern das Ganze natürlich zu extrem ist. Das stimmt natürlich. In dieser ungefilterten, unhomöopathischen Dosis möchte man diese Reformpolitik nicht haben oder vielleicht nur eine Minderheit wäre damit einverstanden oder fände das großartig. Aber trotzdem ist es ja nicht verboten, sich davon inspirieren zu lassen. Und ich plädiere dafür, ganz genau hinzuschauen und mal zu sehen oder zu herauszufinden versuchen, wo können wir von Trump lernen, was bringt uns das, was könnte da interessant sein. AXPO-Chef, es tut mir leid, dass sich die Leute so aufregen mussten, diese Energieunternehmen. Ja, ich kann verstehen, dass sich die Leute aufregen. Die verspekulieren sich, die handeln da mit Strom, da müssen sie vom Staat gerettet werden und am Schluss lässt sich das Management da großartige Boni auszahlen. Das geht doch einfach nicht. Wie können diese Führungskräfte auf die Idee kommen, dass so ein Verhalten toleriert wird? Und ausgerechnet diese Stromkonzerne, die uns ja auch immer wieder in die EU hineintreiben wollen, eben wenn es nicht geht, wenn sie versagt haben, dann ist der Staat da, wenn sie sich verschätzt, verspekuliert haben, werden natürlich auch alle möglichen Ausreden präsentiert. Ja, das sind Marktverwerfungen, Krieg in der Ukraine, was auch immer. Tatsache ist, die Kapitäne haben sich verrechnet, sie sind auf Sandbank aufgelaufen und dann muss der Steuerzahler helfen. Aber nein, die Boni sind unantastbar. Da muss man sich nicht wundern. Und das muss einem auch nicht leid tun, dass sich die Leute aufregen. Es ist eine gerechte Strafe. Es ist das Mindeste, dass sich die Leute aufregen. An sich ist so ein Verhalten wirklich schwer, sehr schwer tolerierbar. Argentinien kündigt den Austritt aus der WHO an. Interessant, Javier Milei, die WHO, seit der Corona-Pandemie hoch umstritten und auch diese neuen WHO-Abkommen, die ja eine Teilentmündigung auch der Mitgliedstaaten, unter anderem der Schweiz, bewirken, können unter Umständen diese WHO, dieser Überflieger, Institutionalismus, dieser internationalistische Institutionalismus, jetzt wird es dann langsam zungenbrecherisch, das ist etwas, was immer mehr Leuten unheimlich vorkommt und Widerstand auslöst. Grünliberale bitte angreifen, darüber haben wir gesprochen. Verspielt Kickl die Kanzlerschaft? Noch ein Seitenblick nach Österreich, da sind die Verhandlungen als Finale zwischen der FPÖ, dem Wahlsieger, und der ÖVP noch nicht überstanden. Das ist alles noch im Fluss. Es stockt da, man ist sich nicht einig bei den Posten. Schwierig von außen zu beurteilen. Dann die NZZ mit einem Angriff, könnte man sagen, auf China. DeepSeek ist ein Instrument des chinesischen Despotismus, nur ohne Anwendung von Gewalt. Der frühere Zeitherausgeber Josef Joffe, auch schon in der Weltwoche publizistisch tätig gewesen. Ja, schreibt das, was halt deutsche Publizisten schreiben über China. Das ist etwas anderes, als was Schweizer mit dem Hintergrund ihrer neutralen Staatsauffassung allenfalls dazu verbreiten würden. Dann noch ein Aufreger. Die Stadt Zürich bezahlt ausländischen Sozialhilfebezügen jetzt den Anwalt. Zürich ist auch nicht mehr zu helfen, meine Damen und Herren. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Bleiben Sie dran, es bleibt interessant.